Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
Musterbruch. Are you connected? Von Stefan Karduk und Dirk Osmetz. Gelesen von Stefan Karduk.
In der Managementliteratur bietet das Genre der Führung die höchste Dichte an Metaphern und Analogien, oft mit fragwürdiger Passgenauigkeit. Ständig sollen Führungskräfte etwas von anderen Professionen lernen, etwa von Kapitänen, die ihre Tanker mit ruhiger Hand steuern. Zwischenzeitlich haben Segel und Beiboote die Szenerie bereichert. Vor allem dann, wenn es um die Abgrenzung von den Patriarchen des vergangenen Industriezeitalters geht. Und häufig wollen Geschäftsführungen ihre Unternehmen zu einer Flotte von Schnellbooten transformieren. Als Anschauungsbeispiele für das, was Führung leisten muss, erfreuen sich außerdem die Berufsgruppen der Dirigenten und Fußballschiedsrichter konstanter Beliebtheit. Im einen Fall geht es darum, aus einer Vielfalt begabter Solisten, also Mitarbeitende mit Potenzialen, ein bezauberndes Ganzes, übertragen auf Unternehmen, Profitabilität, zum Klingen zu bringen. Im anderen Fall geht es um die eher rustikale Tugend des glasklaren Entscheidens. Lernen von irgendwem Ansätze. Ja, aber mit Bedacht. Das Wirken anderer Berufsgruppen auf Führungsaspekte hin zu analysieren, öffnet interessante Transfermöglichkeiten. Dabei darf aber nicht vergessen werden, es sind nur Metaphern, die vorhandenes Wissen in eine neue Bilderwelt überführen. Und es müssen Metaphern bleiben, weil die Systeme, von denen man lernen will, keine Wirtschaftssysteme sind, zumindest keine reinen Wirtschaftssysteme. Die Zwecke unterscheiden sich, denn am Ende fragt sich die Managerin trotzdem, wem sie einen Strafstoß zubilligen soll, wenn sie gar nicht die Unparteiische ist und wann der Taktstock zu heben ist, wenn ihre Mitarbeitenden gar nicht alle vor ihr sitzen, sondern weltweit remote arbeiten. Das inflationäre Auftreten der Lernen von irgendwem Ansätze erzeugt daher ein gewisses Unbehagen. Ebenso wie die immer noch gelehrten klassischen Führungsmodelle und Führungsstiltypologien, die auf eine bemerkenswerte Weise vereinfachen und mit der eingeübten Vierfelderlogik beeindrucken wollen. Das geht exemplarisch wie folgt. Wenn Sie es als Führungskraft mit einer motivierten Person zu tun haben, können Sie die fachlichen Züge locker lassen, geringe Aufgabenorientierung, und müssen sich stattdessen um den Menschen kümmern, hohe Mitarbeiterorientierung. Auch wenn es ausgereiftere Ansätze gibt, bleibt immer ein Manko. Die Dynamik in sozialen Beziehungen wird ausgeblendet oder so dargestellt, als sei sie objektiv zu erfassen und zielgenau zu gestalten. Zudem steht meist die Person des Führenden im Vordergrund, die sich eben im Sinne des Führungserfolgs so oder anders zu verhalten habe. Die Kernaufgabe moderner Führung, nämlich das Gestalten von Beziehungen zwischen Menschen im Sinne einer zweckdienlichen Wertschöpfung, spielt, wenn überhaupt, nur eine Rolle bei der Beschreibung von Sollzuständen, selten aber bei der Charakterisierung gelebter Führung. Und dabei käme es genau darauf an, auf die Rückbesinnung auf eine Qualität im Zwischenmenschlichen, die so selbstverständlich scheint, aber im getakteten Organisationsalltag verloren zu gehen droht. Auf Beziehungen. It's all about Beziehungen. Im Mai 2004 interviewten wir den inzwischen verstorbenen Abtprimas der Benediktiner, Notker Wolf. Abgesehen von manch problematischer Aussage zu den Skandalen in der katholischen Kirche, war Notker Wolf eine besondere Führungspersönlichkeit. Man muss wissen, dass ein Abtprimas keinerlei formale Macht besitzt. Die Klöster sind, wenn man so will, eigenständige Organisationseinheiten und werden nicht von einer Konzernzentrale gesteuert. Führung hat dann einen besonderen Fokus. Sie muss so gut sein, dass sie sich Legitimation erwirbt und sich die dezentralen Einheiten führen lassen wollen. Das wiederum funktioniert nur, wenn die Führungskraft Beziehungen gestalten kann. Notker Wolf konnte das. Sein Führungsverständnis beschrieb er wie folgt. Ich muss den Menschen, meinen Mitarbeitern, den mir anvertrauten, mit Emotionen, mit viel Zeit und ohne Distanz begegnen. Natürlich immer in gegenseitigem Respekt. Oft erwartet man von mir Ratschläge, doch diese Erwartung erfülle ich nicht. Es wäre arrogant von mir zu glauben, für die anderen eine Lösung zu finden. Notker Wolf verstand sich nicht als Leader im klassischen Sinne, sondern als Katalysator für die Ideen und Gedanken der ihm Unterstellten, damit sie ihren eigenen Weg finden. Es gelang ihm, was vielen von uns nicht mehr glückt, obwohl seine Zeitfenster gleichermaßen eng getaktet waren. Er war ganz bei den Menschen, wenn er sie traf und mit ihnen sprach, und gewann genau dadurch an Gewicht und Einfluss. Das ist keinesfalls selbstverständlich in heutiger Zeit. Wie oft führen wir ein persönliches Gespräch und scrollen parallel durch den LinkedIn-Feed? Wie viel Substanz bleibt übrig, wenn wir am Ende des Tages zurückblicken und insgeheim ein bisschen stolz sind auf die Aneinanderreihung unzähliger Meetings, die uns wieder einmal keine Zeit zum Arbeiten gelassen haben? Aber es geht bei Führung als Beziehung um mehr als nur darum, störungsfreie Zeit zur Verfügung zu stellen. Haben wir die jeweiligen Anliegen wirklich an uns herangelassen oder wollten wir Begegnungen nur abarbeiten? Sind wir bereit, das Problem eines Mitarbeiters in dessen subjektiver Gewichtung ernst zu nehmen? Gelingende Führung. Experimentell und verschwenderisch. Damit wir uns nicht widersprechen. Eine Ordensgemeinschaft ist kein Wirtschaftsunternehmen, ebenso wie ein Konzern kein Start-up und ein Schraubenhersteller keine Schulbehörde ist, weshalb das Anschauungsbeispiel nur als Impuls dienen kann. Aber dieser Impuls ist hilfreich, zumal er an eine eher unscheinbare Publikation aus dem Jahr 1993 andockt. Sie ist sozialkonstruktivistisch inspiriert und rückt ebenfalls die Rolle von Führung als Beziehungsgestalterin in den Mittelpunkt. Das, was Notker Wolf in seiner Alltagspraxis umsetzte, haben Stefan Bohler und Kollegen in dem Buch »Die Erfindung von Führung« vor 20 Jahren treffend beschrieben. Viele Führungsprobleme lassen sich nicht befriedigend lösen, wenn die entsprechenden Maßnahmen allein auf die Führungskräfte abzielen. Diese heute noch weitgehend übliche Konzentration auf die scheinbaren Akteure der Führung wird dem Umstand nicht gerecht, dass Führung immer auch Beziehungsgeschehen ist und dass auch asymmetrische Beziehungen nicht von einer Seite allein gestaltet werden können. Nicht eine oder einer kann darüber bestimmen, wann eine Führungsbeziehung gelingt, auch und insbesondere nicht die Führungskraft. Vielmehr geht es um das Beziehungsgeschehen, dessen Gelingen oder Scheitern darüber urteilt. Die Herausforderung dabei, das Gestalten von Beziehungen, ist für sich genommen nicht effizient. Wer als Führungskraft in die Beziehungsgestaltung investiert, kann nie sicher sein, ob eine tragfähige Beziehung entsteht. Es ist ein Experiment mit ungewissem Ausgang, das verschwenderische und redundante Elemente enthält. Es ist eben eine paradoxe Angelegenheit, weil der Führungserfolg sich einerseits knallhart an der Zweckerreichung bemisst und jegliche Sozialromantik verfehlt wäre, andererseits sind aber auf dem Weg zur Erreichung dieses Zwecks außerökonomische Qualitäten mit ihren Ineffizienzen, Verschwendungen und Unberechenbarkeiten nötig. Wir bewegen uns also zwischen Effizienz und Redundanz und somit in einem Feld, das wir als Strapazierfähigkeit bezeichnen. Führung ist das, im positiven Sinne, verschwenderische Investieren in die Gestaltung von Beziehungen zwischen Menschen im Sinne der zweckdienlichen Wertschöpfung. Gewusst wie, gewusst wer, schwache Verbindungen vernetzen. Beziehungen müssen nicht immer das große Ding sein. Wenn man den Begriff verwendet, ruft er meist die Assoziation hervor, dass es um langsam gewachsene, tiefgründig professionelle und strikt loyalitätsbasierte Verbindungen gehen muss. Doch es gibt auch solche, die deutlich unscheinbarer, aber durchaus mächtig sind. Die Rede ist von Interaktionen mit schwacher Intensität. Der amerikanische Soziologe Mark Granovetter unterschied in seinem wegweisenden Aufsatz »The Strength of Weak Ties« im Jahr 1973 zwischen starken und schwachen Bindungen. Starke Bindungen treten üblicherweise etwa im Familienkontext, im Freundeskreis oder im unmittelbaren Kollegenkreis auf. Schwache Bindungen hingegen sind etwa zu Bekannten und in Organisationen zu Mitarbeitenden in fremden Bereichen vorhanden. Grundsätzlich lässt sich die Stärke einer Bindung anhand der Kombination aus Dauer, emotionaler Intensität, Intimität und den gegenseitigen Leistungen, die innerhalb der Bindung erbracht bzw. ausgetauscht werden, bemessen. Interessant ist, dass Kollektive mit zahlreichen schwachen Bindungen besser in der Lage sind, sich zu organisieren und gemeinsame Ziele zu verfolgen. Der Grund? Schwache Bindungen fungieren als Brücken in sozialen Netzwerken, die den Informationsfluss und die Verbreitung von Ideen zwischen verschiedenen Gruppen erleichtern. Es geht also gar nicht so sehr um den Aspekt der emotionalen Nähe und um Beziehungen um ihrer selbst willen, sondern durchaus um den Zweck, der vor allem in Organisationen entscheidend ist. Ein hoher Vernetzungsgrad auf vergleichsweise, hier nicht negativ gemeint, oberflächlicher Basis zahlt also auch auf die Effizienz ein, weil Probleme schneller gelöst werden und im Austausch mit anderen aus Ideen Innovationen werden können. Genau das haben wir bei der Begleitung eines Experiments in der Automobilindustrie erlebt. Dort testete man ein XXL-Einarbeitungsprogramm, das zunächst alles andere als Effizienz versprach, sondern vielmehr nach Ressourcenverschwendung aussah. Das Einarbeitungsprogramm für Newcomer wurde auf 24 Monate verlängert. In dieser Zeit konnten die jungen Ingenieurinnen und Ingenieure national und international viele Aufgaben an unterschiedlichen Standorten kennenlernen. Mit der Folge? Die Berufseinsteiger wurden nicht zu 100% effizient eingesetzt, weil sie das Unternehmen in seiner Breite kennenlernten. Aber sie waren nach 2 Jahren durch eine Fülle an schwachen Bindungen besser vernetzt als manche Mitarbeitenden mit jahrzehntelanger Betriebszugehörigkeit. Sie kannten große Teile des Big Picture und konnten zudem von Anfang an lernen, dass das Arbeiten in Silos schädlich ist. Aus unserer Sicht sind Experimente dieser Art eine Investition in die Strapazierfähigkeit der Organisation. Führungskräfte sollten sich daher nicht nur in ihrer eigenen Führungsarbeit der Kraft schwacher Bindungen bewusst sein, sondern auch die Frage stellen, wie diese durch entsprechende Strukturen, Programme und Experimente organisationsweit zum Tragen gebracht werden kann. Connective Labor – Sehen und gesehen werden. Es gibt noch einen weiteren führungsrelevanten Aspekt im Kontext schwächerer Bindungen, der etwas emotionaler ist und die Beziehungsgestaltung im engeren zwischenmenschlichen Sinne betrifft. Die Soziologin Alison Pugh beschreibt mit Connective Labor den Akt, den anderen zu sehen, ihm mit wahrhaftiger Empathie zuzuhören und bei ihm das Gefühl auszulösen, wirklich gesehen und gehört zu werden. In ihrer intensiven interviewbasierten Forschung gelangte sie zu der Erkenntnis, dass diese Form der Verbindungsarbeit nicht nur in den prototypischen Branchen, also Therapie, Lehre, Pflege und so weiter, von Bedeutung ist, sondern letztlich in allen Berufsfeldern ein entscheidender Bestandteil der erfolgreichen Erfüllung der jeweiligen Aufgabe ist oder zumindest sein sollte. So analysierte Pugh auch die Arbeit von Detektivinnen, Tänzern oder Programmiererinnen und kam zu dem Schluss, dass Connective Labor das Schmiermittel für das Gelingen von Arbeitsbeziehungen und in der Folge für den Arbeitserfolg ist. Die Metapher ist gut gewählt. Schließlich ist Verbindungsarbeit oft unsichtbar, weil sie irgendwie mitläuft und sich erst dann ein Störgefühl einstellt, wenn das Schmiermittel fehlt. Zwar ist der Hinweis auf die Bedeutung des aufmerksamen Zuhörens sowie des bewussten Wahrnehmens von Menschen nicht unbedingt eine bahnbrechende oder gar neue Erkenntnis. Und doch erhalten wir in unserer Arbeit mit narrativen Interviews immer wieder die im Grunde erschütternde Rückmeldung, dass es das erste Mal gewesen sei, dass sich jemand für die eigenen Anliegen, Meinungen, Hoffnungen und Befürchtungen wirklich interessiert habe. Die emotionale Wirkung, gesehen zu werden, gibt Menschen das Gefühl, Würde zu haben und Verständnis zu erfahren. Eine Schlussfolgerung aus Pughs Forschung gibt besonders zu denken. Wenn jemand nicht gesehen wird, kann es sie oder ihn davon abhalten, guten Ratschlägen zu folgen, weil diese schlicht nicht gehört werden. Man hält sie für irrelevant oder hat das Gefühl, dass sie die Besonderheiten der eigenen Situation nicht berücksichtigen. In diesem Zusammenhang ist an all die Change-Programme zu denken, bei denen nach allen Regeln der Kunst die Veränderungsnotwendigkeit erklärt wird, aber danach relativ wenig passiert. Ganz sicher zu kurz greift auch das gut gemeinte Credo, die Menschen abholen oder gar ins Boot verfrachten zu müssen. Connective Labor ist im Grunde einfach und zugleich äußerst anspruchsvoll. Einfach deshalb, weil es nur darum geht, die Kulturleistung des respektvollen Gesehenwerdens und des nicht berechnenden, erwartungsfreien, neugierigen, wahrhaftigen Zuhörens zu aktivieren bzw. zu reaktivieren. Und anspruchsvoll, weil genau das im Organisationsalltag nicht vorgesehen ist. In diesem Sinne wird Führung schwierig, weil sie Erfüllungsgehilfin der Effizienz ist und auch sein muss. Viele Führungskräfte, die wir im Rahmen unserer Forschung und Beratung begleiten durften, haben jedoch die vermeintlichen Ineffizienzen der Connective Labor in Kauf genommen. 2 von ihnen waren Bankvorstände, die bis zu 50 Tage im Jahr in den Filialen verbrachten, um nur eines zu tun: mit den Menschen zu sprechen. Kraftvolle Momente, Zufallsbekanntschaften und triviale Begegnungen. Blicken wir abschließend auf einen Gedanken, der das eher zweckmäßige Vernetzen, also die Idee der schwachen Bindungen, und das quasi therapeutische Zuhören, Connective Labor, in gewisser Weise verbindet. Ein Gefühl der Verbundenheit kann sich nämlich auch dann einstellen, wenn es sich um scheinbar belanglose Episoden handelt. Alison Pugh berichtet von einer Studie, in der der Umgang von Kaffeekunden mit Baristas experimentell variiert und anschließend ihr Wohlbefinden gemessen wurde. Einige Probanden wurden angewiesen, freundlich zu interagieren, zu lächeln, Blickkontakt herzustellen und ein kurzes Gespräch zu führen. Das war der Versuchsaufbau unter sozialen Bedingungen. Anschließend folgte das effiziente Setting. Diesen Probanden wurde gesagt, sie sollten ihre Interaktion mit den Barista so effizient wie möglich gestalten, ihr Geld bereithalten und unnötige Gespräche vermeiden. Die Studie zeigte, dass Menschen, die sich die Zeit für eine soziale Interaktion mit dem Barista nahmen, ein stärkeres Zugehörigkeitsgefühl verspürten. Es deutet also vieles darauf hin, dass es sich lohnt, diesen Zufallsbekanntschaften, Pugh nennt sie Passing Acquaintances, und spontanen, oft trivialen Begegnungen genügend Zeit und Raum zu geben und eben nicht zu versuchen, alles so effizient wie möglich zu gestalten, um die Zeit für andere Dinge zu maximieren. Ihr Experiment zur Beziehungsgestaltung. Designen Sie für Ihren Verantwortungsbereich ein Modell, in dem sich die Ideen Führen ist Beziehungsgestaltung, Connective Labor und Passing Acquaintances wiederfinden. Wie sähe dieses Konzept konkret aus? Was würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, in Ihrer Organisation häufiger Zufallsbekanntschaften zu machen? Wie könnten Sie beispielsweise statt einer mitarbeitenden Befragung interne Interviewprozesse in Gang setzen, damit sich das Unternehmen bereichsübergreifend über Einzelgespräche gewissermaßen selbst erforscht? Welches Modell würde Menschen in ihrer Organisation dazu bringen, schwache Bindungen, jedoch sehr viele von diesen, aufzubauen? Und welche Rolle würden Sie einnehmen? Welche strukturellen Hürden könnten Sie selbst aus dem Weg räumen und an welchen Stellen bräuchten Sie Lizenzen von oben? Formulieren Sie eine klassische Wenn-Dann-Hypothese zu Ihrem Experiment und finden Sie Menschen, die Ihnen bei der Durchführung dieses Experiments folgen wollen.
Sie hörten den Artikel Musterbruch – Are you connected? Von Stefan Karduk und Dirk Osmetz, gelesen von Stefan Karduk. Aus der Ausgabe Juli 2025 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
Encore Coaching, Beratung für die zweite Karriere und Paradoxie-Management in Organisationen. Wertvoller Widersinn.
Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.